resilient sein, egal wie komplex und wie aufreibend die Situation auch ist. Eines der Lernziele vom Team Brandpunkt. Hier ist Hermann im Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Diese Resilienz oben zu halten, hat dann auch ganz viel mit Lebensqualität zu tun. Und heute fahren wir in die Richtung ein Interview. Besser gesagt, das Interview haben wir schon aufgenommen. Und eins kann ich euch versichern, es ist hochinteressant geworden. Interessant aus mehreren Gründen gleichzeitig. Zum einen war mein Interviewpartner, der Michael Vator heißt, ein unglaublich kommunikativer Mensch. Er ist gleichzeitig ein sehr, sehr, sehr freundlicher, positiver, zugewandter Mensch, der enorme soziale Kompetenzen hat, so würde ich das beschreiben. Dabei ist er noch, sagen wir mal, in der Welt etwas rumgekommen, auch wenn er noch nicht ganz so alt ist. Vom Notfallsanitäter über den Feuerwehrmann, über den Stadtpolizist und auch noch ganz frischer junger Vater. Das klingt spannend und das ist es auch. Lernt ihn selbst kennen. Ein echt kurzweiliges, interessantes Interview mit Michael Vator. So, Kameradinnen, Kameraden, wie gerade angekündigt, ist der Michael bei mir, der Michael Vator. Wir hatten vor kurzem einen Michael, das war der Michael Görbing von Veritas Ambulanz, heute den Michael Vator. Warum, wieso, weshalb, das wird er uns gleich selbst erzählen. Aber zunächst mal würde ich ihn gern begrüßen. Michael, wie geht's dir?
Hallo Hermann, grüß dich. Ja, sehr gut geht's mir. Vielen Dank der Nachfrage.
Und jetzt habe ich im kurzen Vorgespräch noch etwas erfahren. Passt auf, Kameradinnen, Kameraden. Der Michael Vator war auf der Übung, und zwar vor anderthalb oder zwei Mittwochen, glaube ich. Dienstag warst du da, gell?
Dienstag letzte Woche.
Und dann hat er die Übung noch angefangen. Da ging es um irgendwas mit Drohne und Vegetationsbrandbekämpfung. Und dann hat er einen Anruf von seiner Frau bekommen. Sie liegt in den Wehen. Ich wiederhole das nochmal, in den Wehen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, ach, mach doch die Übung erst noch fertig. Also sowas habe ich auch noch nicht gehört. War das so, Michael?
Ja, das war schon ziemlich verrückt, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich war das ein ganz entspannter Tag gewesen. Der Entbindungstermin war eigentlich schon am Montag, also einen Tag davor. Und ja, ich hatte quasi geplant, die Übung zu begleiten und das alles zu filmen und aufzunehmen mit der Drohne. Habe mich quasi trotzdem auf Abruf gehalten, mit meinem eigenen Auto auch zur Übungsstelle gefahren. Und naja, um 20 Uhr, als die Übung begann, hat sie mir dann geschrieben, dass sie die ersten Wehen hat. Hat aber lange ausgehalten bis nächsten Morgen um 4 Uhr. Und wir sind erst um 5 Uhr dann in Kreißsaal gefahren und um 11.20 Uhr war der Bub dann da.
Wie heißt er denn, der Kleine?
Der Benno Paul.
Benno Paul, wow. Jawohl. Aber ist alles gesund, Mama und Sohn?
Alle gesund, alle wohlauf. Am Freitag habe ich sie nach Hause geholt. Und ja, jetzt lassen wir es uns die nächsten Wochen gut gehen.
Und dem Papa geht es auch gut.
Absolut.
Dann nochmal, ich glaube auch von uns allen, von allen Menschen, die diesen Podcast hören, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Relativ ungewöhnlich hatte ich in 331 Folgen auch noch nicht, dass jemand kurz vor dem Podcast Papa wird. Also alles Gute für den Benno Paul und herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
Jetzt aber zu dir, lieber Michael. Würdest du dich mal vorstellen, was du bist, was du machst, woher du kommst und woher wir uns überhaupt kennen?
Sehr, sehr gerne. Also, ich bin der Michael Vator, bin 35 Jahre alt, wohne in dem schönen Friedrichsdorf im Taunus, da schon mein ganzes Leben lang, bin ausgebildeter Notfallsanitäter und habe den Beruf allerdings abgelegt letztes Jahr im September und bin dann zur Stadtpolizei nach Offenbach gewechselt, wo ich aktuell auch noch tätig bin.
Okay, ja, da kommen wir bestimmt noch drauf, denn das ist ja auch ein
ein Beruf, der mit Stress geradezu beauschlagt ist. Jetzt habe ich schon den zweiten Kameraden aus Friedrichsdorf, denn ich hatte ja den Dennis. Ist das dein Wehrführer?
Der Dennis ist mein Wehrführer, ganz genau.
Ja, und seht ihr, als ich den Dennis kennengelernt habe, mit dem, wie er führt und delegiert und macht und tut, ist mir natürlich auch der Michael aufgefallen, weil wir haben uns ganz kurz über seinen Job unterhalten und über das, was er da tut als Notfallsanitäter. Und das fand ich besonders spannend. Jetzt bist du das gar nicht mehr, aber vielleicht können wir erstmal, wir hatten ja jetzt mit einer privaten Rettungsambulanz, mit Veritas-Ambulanz, einen privaten Träger da. Wo warst du denn beschäftigt als Notfallsanitäter?
Also meine Wurzeln liegen auf der Rettungswache in Oberursel, sprich beim DRK Kreisverband Hochtaunus. Dort habe ich 2010 meine Ausbildung gemacht zum Rettungsassistenten. Damals gab es den Notfallsanitäter ja noch nicht. Habe dann dort 7 Jahre meinen Dienst verrichtet. Bin dann, weil es mich in eine Großstadt gezogen hat, nach Darmstadt gewechselt zum DRK. Dort habe ich dann 4 Jahre Dienst getan, 2 Jahre als Assistent, dann meine Ergänzungsprüfung gemacht zum Notfallsanitäter und habe dann aufgrund von einem befreundeten Kontakt, nenne ich es jetzt mal familiär gesehen, einen Beamten kennengelernt der Berufsfeuerwehr in Offenbach, der zu mir sagte: Hier, pass auf, wir stellen angestellte Notfallsanitäter ein in Offenbach bei der BF. Und dadurch, dass ich halt die Feuerwehr schon seit meiner Kindheit lebe, habe ich da nicht lange überlegt und bin dann nach Offenbach in die Großstadt gewechselt und habe dann dort meinen Dienst verrichtet als Notfallsanitäter.
Bist du denn auch dann dahin gezogen nach Offenbach?
Nein, ich war immer Friedrichsdorf treu. Selbst, ich sag mal, Oberursel ging noch mit der Fahrerei. Nach Darmstadt war das schon eine Hausnummer. Also jeden Tag so 120 Kilometer abzureißen auf der Autobahn war schon fordernd. Aber die Vorteile haben definitiv überwogen.
Was meinst du mit Vorteilen, Michael?
Die Vorteile, dass du ein gutes Arbeitsverhältnis hast, dass du wirkliche Kollegen hast, die immer den Rücken stärken. Und ich sag mal, das Zuhause hat auch immer dafür gestanden und gesagt, geh dahin, wo es dir gut geht.
Das ist, was mein Thema Resilienz betrifft und auch Motivation, ein ganz wichtiger Punkt. Ich erlebe es immer, immer, immer mehr, dass mich Feuerwehren oder Hilfsorganisationen oder Institutionen anschreiben, übers Kontaktformular und sagen, bei uns geht die Motivation immer mehr in den Keller. Deswegen finde ich die Entscheidung, dahin zu gehen, wo ich auch tatsächlich mich wohlfühle, richtig, obwohl ich eine längere Anfahrt habe. Jetzt warst du ja Notfallsanitäter in der BF. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Die meisten von uns werden eine Vorstellung haben, aber was ist das Präzise? Warum heißt es Notfallsanitäter?
Notfallsanitäter ist quasi das fußt quasi auf der Novellierung des Rettungsassistentengesetzes von 1989, dass man eine ganzheitliche und eine gleichbleibende Ausbildung schaffen wollte, bundesweit. Das ist auch zum Teil gelungen. Man hat zumindest die Ausbildung bundesweit gleich gemacht. Allerdings hast du extreme Unterschiede, wenn es um die Behandlung der Menschen da draußen geht. Also du wirst quasi in Frankfurt anders behandelt von einem Notfallsanitäter, als wenn du über die Stadtgrenze fällst nach Offenbach. Nicht behandelt in dem Sinne, dass er nett ist zu dir oder dass er freundlich ist, sondern
Okay.
in dem Sinne, dass er zum Beispiel vom ärztlichen Leiter, der die Freigaben macht bezüglich medikamentöse Therapien, Schmerzen nehmen etc. pp., jeder Landkreis, jede Stadt einzeln regeln kann, so wie sie es gerne hätten.
Klingt jetzt für den Feuerwehrmann Hermann, der seine Lebzeit Feuerwehr gemacht hat, unlogisch. Weil wenn wir über, du bist ja auch Feuerwehrmann in Friedrichsdorf, wenn wir über Vegetationsbrandbekämpfung oder über die Feuerwehrdienstvorschriften sprechen oder was weiß ich auch immer, dann haben wir ja klare Vorgaben, wie es zu funktionieren hat. Warum ist das bei der Behandlung von Menschen anders? Das verstehe ich nicht.
Das frage ich mich bis zum heutigen Tage auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wären wir auch schon beim ersten Grund, warum ich damals gesagt habe,
Ja.
ich möchte diesen Beruf nicht weiter ausüben. Aber da kommen wir später bestimmt nochmal dazu. Fakt
Das
ist, bei einer Berufsfeuerwehr als Notfallsanitäter zu arbeiten, ist kein Vergleich, als Notfallsanitäter zu arbeiten in einer Hilfsorganisation wie das DRK, ASB, Malteser etc. pp. Nur mal.
Johanniter haben wir vergessen.
Johanniter, Entschuldigung, natürlich, die klammern wir selbstverständlich nicht aus. Weißt du, bei der Feuerwehr, da ist das ganz klar, wenn es brennt, das Nasse muss aufs Heiße, daran wird sich niemals etwas ändern. Beim Rettungsdienst, gerade bei der BF, war das ein Baby, das dort gewachsen ist in Offenbach, dass die Zahlen der Rettungseinsätze enorm nach oben gestiegen sind. Und einfach für Leistungserbringer wie jetzt die Hilfsorganisationen nicht mehr zu erfüllen war. Es kam immer mehr Autos, immer mehr Mitarbeiter. Du wusstest irgendwann nicht mehr, wo du die Mitarbeiter hernehmen sollst. Und da hat die Stadt Offenbach ein ziemlich interessantes System herausgefunden. Als Träger, ja, haben sie gesagt, wir machen einen eigenen Rettungsdienst. So wie es zum Beispiel auch der Landkreis Offenbach macht mit dem Eigenbetrieb. Das ist quasi entstanden aus der Idee, es gab bei der BF Offenbach, es gibt ja da nur eine Wache, einen Zug-RTW, einen sogenannten Zug-RTW, der besetzt wurde vom Schlauchtrupp des HLF2, der ist rübergesprungen, wenn man mal eine Spitzenabdeckung hatte oder der Löschzug rausgefahren ist zu einer bestätigten Feuermeldung, dass immer ein RTW dabei war. Irgendwann, ich sag mal, die Beamten, die da arbeiten oder Dienst tun, die sind natürlich nicht zur Feuerwehr gegangen, damit sie Krankenwagen fahren, auf Deutsch gesagt. Das muss man einfach so sehen. Natürlich wollten die mehr Feuerwehr machen und, und. Und als die Stadt dann auf die Idee kam, wir stellen jetzt Angestellte, Notfallsanitäter ein, wir bauen die Nummer jetzt richtig groß auf, da bist du dann in eine Erdmännchenkolonie, würde ich jetzt sagen, reingekommen. Und denkst dir, wo bin ich hier überhaupt gelandet? Du kommst von der Rettungswache, wenn nichts los ist, liegst du mal auf der Couch rum, dann holst du dir was zu essen, da guckst du ein bisschen Fernsehen und, und. Das hast du bei einer Berufsfeuerwehr, ich kann jetzt nur von Offenbach sprechen, überhaupt nicht. Dort gibt es keine Couch. Dort gibt es nicht irgendwie Leerlauf, wo du sagen könntest, ich mache jetzt einfach mal gar nichts, ja. Also das fängt schon an mit der Dienstübernahme morgens. Um 7 Uhr ist Antreten. Punkt 7 Uhr, da gucken alle auf die Uhr, alle stehen sie hier in der Fahrzeughalle. Die aufziehende Wachgruppe, die da ist, der du dann auch zugehörst, da bist du ein Teil davon, auch wenn du in Anführungszeichen Angestellter bist, bist du trotzdem ein Teil dieses Zuges, die da heute mit vor Ort sind. Dann werden die Einteilung gemacht der Fahrzeuge, wer ist der Meister vom Dienst, wer ist Zugführer und, und. Und dann geht es quasi an den Tagesdienstplan. Es gibt dort einen Tagesdienstplan, was alles ansteht, was du alles zu tun hast, Arbeiten durchführen etc. pp. Also es ist eine enorme Struktur drin. Ja.
Ja, jetzt als Außenstehender würde ich zunächst mal sagen, oder als Podcaster, die Berufsfeuerwehr Offenbach hat da, oder jede andere Berufsfeuerwehr in der Republik auch, natürlich Zwänge, Nöte und Sorgen und Probleme personeller Art und so weiter, dass die so eine Schlagzahl gehen müssen. Ne? Das wollen wir an der Stelle ja nicht verschweigen. Das
Richtig.
heißt, die tun das ja auch nicht, um ihr Personal zu ärgern, sondern weil sie eben bestimmte Auflagen, bestimmte Dinge für ihre Bevölkerung zu erfüllen haben. Trotzdem ist es natürlich für die Einzelne oder den Einzelnen in der BF dann schon recht schwierig. Ich weiß das immer von meinen Kumpels hier in Bad Soden, die Werkfeuerwehr gefahren sind. Die haben dann gesagt oder gearbeitet haben, ne, und da auch gefahren sind. Die waren genauso Rettungsassi und Berufsfeuerwehrmann, wie du es gerade geschildert hast. Und die haben das Gleiche erzählt. Die haben gesagt, das ist schon heftig. Ja, auch wenn du mal 24 hast und das ständig aus dem Schlaf gerissen, was für uns Feuerwehrleute und Sannis ja normal ist. Aber er sagte, wenn du am Tag die Schlagzeilen noch hast mit Wartung mit und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Für dein Gefühl war die Schlagzahl zu hoch?
Absolut, absolut. Also wir hatten als Notfallsanitäter bei der BF ausschließlich 24-Stunden-Dienste. Du hast 24 Stunden Dienst, danach hast du 48 Stunden frei. Die 48 Stunden frei gestalten sich allerdings immer danach, wie die 24 Stunden gelaufen sind. Also du hattest natürlich Schichten zu Beginn Covid, Anfang 21, da bist du in 24 Stunden nur zweimal rausgefahren. Aber wir hatten andere Schichten gehabt, da hast du 18 Nummern halt gefahren. Und die aufziehende Wachmannschaft am nächsten Tag, die übernimmt dann die Wache und die Tagesaufgaben, die du nicht erfüllen konntest aufgrund der hohen Einsatzzahl, da war dann halt immer auch Spannung drinne. Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum ist das nicht fertig? Und ich sag mal, wenn du dann irgendwann das erste Mal morgens um 4 Uhr reinkommst, und dann wirklich auch mal die Füße mal kurz hochlegen willst oder mal einen Kaffee trinken willst, da hast du dann keinen Bock, dann auf der ganzen Wache noch die Handtuchspender aufzufüllen, weil das noch ansteht. Ja. Also die Schlagzahl war schon extrem, das muss man schon sagen. Mittlerweile haben sie eine ganz gute Kurve dort gekriegt, um einfach das ein bisschen zu entzerren. Aber in den 4 Jahren, wo ich in Offenbach Dienst getan habe bei der BF, die waren schon sehr fordernd. Aber es gab auch sehr, sehr viele Momente. Es gab sehr, sehr viele Dinge, die ich auch lernen durfte von einer BF, die ich auch mit zu meinem eigenen Standort hier nach Friedrichsdorf bringen konnte. Und ich sag mal, du hast natürlich auch sehr viele Kontakte. Jeder Berufsfeuerwehrmann ist ein Handwerker. Wir haben dort Autos repariert. Wir haben Wohnmobile restauriert. Wir haben, ach, um Gottes Willen, also ich sag mal, in der einsatzfreien Zeit, gerade samstags, sonntags, unter uns gesagt, wo der Führungsdienst nicht da war, da konnte man auch mal die privaten Dinge dann regeln. Ich sag mal, das gehört ja auch mit dazu. Aber an sich war es wirklich eine schöne Zeit und es hat natürlich einen auch geformt. Das muss man sagen.
Okay, dann bist du, wenn ich es recht verstanden habe, nach Darmstadt gewechselt, ne?
Ich war zuerst in Darmstadt und dann bin ich nach Offenbach.
Ach so,
Genau.
dann habe ich es falsch rum verstanden.
Genau.
Aber wann warst du jetzt beim DRK? Das habe ich auch nicht vom
Das,
zeitlichen Ablauf her verstanden.
also beim DRK in Oberursel, also DRK Hochtaunus, war ich von 2010 bis 2017. In Darmstadt war ich von 2017 bis Mitte 2020. Und Mitte 2020 bin ich dann nach Offenbach gewechselt zur BF. Genau.
Aber beim DRK warst du da auch fest angestellt.
Jawohl, ganz genau.
War das jetzt von der Struktur her ähnlich?
Also ich sag mal, die Strukturen DRK Hochtaunus war natürlich noch alles ein bisschen stehen geblieben, alles ein bisschen älter. Da bist du noch mit einem alten VW LT35 noch gefahren als Rettungswagen. In Darmstadt war es dann schon ein bisschen neuer gewesen, eine sehr junge Stadt, eine jetzt nicht gerade wohlhabende, aber eine gut gehende Stadt. Die Strukturen dort waren sehr flach, möchte ich sagen. Die Hierarchien waren sehr flach, war sehr gutes Arbeiten. Du hattest sehr viele Freiheiten. Da sind wir wieder bei dem Thema der Behandlung der Patienten. Du hattest eine sehr lange Leine, würde ich es nennen. Friedrichsdorf, sage ich, der Hochtaunuskreis Oberursel war ein bisschen angezogener. Und in Offenbach hattest du auch eine recht lange Leine gehabt, musstest aber in der jährlichen Fortbildung auch zeigen, dass du dich mit dieser Thematik auseinandersetzt.
Ja, das halte ich schon mal für einen sehr wichtigen Ausbildungsstein, ja, Stein, weil er dir ja nicht nur für den Patienten nützt, sondern auch für dein eigenes Gewissen. Ich hab's drauf, ich kann's. Aber was mich nochmal interessiert ist, du hast vorhin gesagt, dass die medikamentöse Gabe und vieles mehr unterschiedlichst gehandhabt wird. Ich habe immer
Richtig.
noch nicht begriffen, warum das so ist.
Ja, das habe ich bis zum heutigen Tage auch nicht begriffen, wenn ich ehrlich bin. Du hast ja in jeder Stadt, Landkreis etc. einen ärztlichen Leiter, Rettungsdienst, der quasi die erweiterten Versorgungsmaßnahmen oder SOPs freigibt in der jährlichen Fortbildung. Dort werden die auch geschult. Und da kann, auf Deutsch gesagt, jeder machen, was er will. Also du hast, wir haben. Oder es gibt hier Landkreise oder Städte, zum Beispiel Hanau, die haben sogar Betäubungsmittel freigegeben, Morphium zur Schmerztherapie, ja, was wir jetzt hier im Hochtaunuskreis zum Beispiel überhaupt nicht haben. Da muss immer ein Notarzt mit dazukommen. Natürlich sind diese medikamentösen Gaben an gewisse Algorithmen geknüpft. Das heißt, es darf kein Notarzt in einer bestimmten Zeit hier vor Ort sein, dann darfst du, ja, und solche Sachen. Oder du hast kein nahegelegenes Krankenhaus, was die Erstversorgung durchführen könnte, dann darfst du. Ich sag mal, das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, was du für Gegebenheiten im Ort hast. Wenn du jetzt in der Großstadt bist, wie Frankfurt mit 12 Krankenhäusern, da findest du so gefühlt an jedem Baum irgendein Krankenhaus, wo du schnell rein kannst und da gibt es einen Doktor. Ja. Wenn du jetzt allerdings im Hintertaunus, in Usingen, in Weilroth bist oder sonst irgendwas, da wird es dann schon enger. Entweder brauchst du einen Hubschrauber oder du musst halt wirklich zügig fahren, hier, dass du schnell irgendwo bist. Ja, da ist es dann schon mal eine andere Nummer. Nichtsdestotrotz bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Notfallsanitäter gerade bei uns hier in Deutschland so einen hohen Ausbildungsstand haben und eigentlich ihre Maßnahmen auch beherrschen. Die kriegen das ja 3 Jahre lang beigebracht. Die machen Praktikas in der Anästhesie, in Krankenhäusern, auf Psychiatrien etc. pp. Die beherrschen das schon. Und da würde ich wirklich sagen, gib denen ruhig mal ein bisschen eine lange Leine. Also ich würde sagen, fast alle, die da draußen fahren, die haben schon was auf dem Kasten und würden gerne mehr machen. Und ich bin mir sicher, das würde auch die Akzeptanz der Kollegen und die Motivation der Kollegen enorm steigern.
Ja, da bin ich auch von überzeugt. Es ist, wie gesagt, ich hatte es mit einem Wehrführer auch gesprochen, Delegation ist eine ganz wichtige Führungseigenschaft, das eigene Zurücknehmen der Führungskraft. Jetzt würde ich natürlich zu bedenken geben, dass Äskulap, also das, was der Arzt geschworen hat und was seine Hauptaufgabe ist, da natürlich auch auf dem Verordnungswege einiges verhindert. Und das wird schwierig sein zu umgehen. Nochmal, ich kann gut verstehen, dass die Notfallsanitäter möchten, zu agieren, anstatt zu reagieren, bis der Notarzt kommt. Das kann ich nachvollziehen. Aber wahrscheinlich gibt es auch rechtliche Grundlagen, die sowas möglicherweise verhindern. Dann bleibt aber immer noch die Frage, warum ist es von Ort zu Ort unterschiedlich, oder?
Absolut, also da gebe ich dir voll und ganz recht. Es fängt ja schon bei den Kleinigkeiten an. Versetze dich mal in die Situation, dass du bei einem Verkehrsunfall bist, jemand hat starke Schmerzen und es ist um jeden Preis, es ist kein Notarzt da, es kommt keiner, der kommt, was weiß ich, aus Fulda mit dem Hubschrauber etc. Spinnen wir das Thema mal weiter. Du kannst einem Menschen, der gerade in so einer Situation ist, nicht vernünftig erklären. Ja, ich habe das Medikament hier in meiner Hand, ich darf es Ihnen aber nicht geben, weil einer über mir steht, der sagt, nö, du darfst das nicht. Und das ist einfach in meinen Augen sehr, sehr schwierig, sehr heikel, wenn du eigentlich könntest, aber nicht darfst. Es gibt ja genug Präzedenzfälle hier in ganz Deutschland, in München und in Aschaffenburg gab es einen, die es trotzdem gemacht haben, wo dann das Regierungspräsidium denen die Berufsurkunde aberkannt hat. Ja, also es ist schwierig.
Das heißt, man bringt, oder bei unserem Brandpunktteam-Thema, Menschen in eine Position, wo sie gar nicht entscheiden dürften, aber auf der anderen Seite das Leid der Menschen betrachten und es, sagen wir mal, für sich positiv genutzt haben. Ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemanden nicht aus dem Haus transportieren darf, weil erst noch ein weiterer Angriffstrupp kommen muss. Ja? Da hat das Leben oder das Wohlbefinden bei uns der Menschen im Objekt hat Prio. Aber ja, das ist wahnsinnig schwer für die Notfallsanitäter, da entsprechend zu agieren oder Entscheidungen zu treffen. Hast du genau aus dem Grund den Job gewechselt?
Es war unter anderem auch der Grund. Also es waren einige kleinere Gründe, wo ich den jetzt auch mit dazu zählen würde, dass du da wirklich die Hände gebunden hattest und auch immer gesagt bekommen hast, hier, wenn du sowas da machen musst und hin und her, halte ich da zurück und dies und das, wo du dich dann aber fragst, hey, ich habe das doch gelernt. Was genau ist jetzt da das Problem? Ja, ich weiß es nicht, ob da von obergeordneter Stelle jemand entscheiden müsste, hier pass auf, die kriegen das jetzt frei, so und so läuft es. Wir wollen ja eine Gleichheit unter den Menschen haben, ja. Und ich sag mal, wenn es da schon zu so Situationen kommt, dass andere anders behandelt werden, weiß ich nicht, ob das wirklich förderlich ist, gerade in der heutigen Zeit mit unserer Gesellschaft.
Verstehe ich. Jetzt hast du ja zusätzlich zu deinem Stress, ja, bei der BF oder beim DRK, Gibst du dir auch noch die Feuerwehr im Ehrenamt? Warum tust du das? Was mich natürlich freut und die Community bestimmt auch. Aber B, erhöht es nicht deinen Stress?
Also ich sag mal, in der Feuerwehr, gerade in der Freiwilligen Feuerwehr, da liegen die Wurzeln meines Blaulichtmilieus, nenne ich es jetzt mal, ja.
Okay.
Ich habe das von klein auf mitbekommen. Mein großer Bruder, er ist 10 Jahre auf den Tag älter. Wir haben am selben Tag Geburtstag, 10 Jahre Unterschied. Der war auch in Friedrichsdorf in der Feuerwehr gewesen, lange, lange Zeit, war sehr, sehr jung, Gruppenführer gewesen. Und der hat mich zur Jugendfeuerwehr damals gebracht. Und ich kann mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist das tollste Erlebnis an der Jugendfeuerwehr gewesen, sage ich dir mit Hand aufs Herz ganz ehrlich, Jugendfeuerwehr war immer mittwochs. Ich habe mich am Donnerstag schon jeden Tag darauf gefreut, dass es wieder Mittwoch wird, dass ich zur Feuerwehr kann. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das ist auch noch bis heute so, dass ich mich eigentlich wirklich jeden Wochentag auf Dienstag freue, wenn wir dann wieder uns alle in der Feuerwehr sehen und eine Übung hier zusammen machen. Mittlerweile sind es, ich meine, letztes Jahr waren es 20 Jahre, wo ich das jetzt mache. Und aus dieser ganzen Thematik ist quasi dieses Milieu und auch dieser berufliche Wunsch irgendwann mal entsprungen.
Ja, wenn du sagst, du freust dich direkt nach dem Tag der Übung schon wieder auf die nächste Woche, dann hat das ja mit unglaublich guter Motivation zu tun. Es ist natürlich für viele Feuerwehren interessant, wie so eine coole Motivation entsteht. Was hast du für ein Geheimnis, dass du so sehr am Feuerwehrdienst hängst?
Das fängt bei Kleinigkeiten an. Wenn du schon ins Gerätehaus reinkommst und du riechst die Feuerwehr, du riechst ja hier den Geruch der Kleidung, den Geruch der Werkzeuge, den Geruch der Fahrzeuge. Du siehst das alles. Du siehst, wenn die Autos reden könnten, was die alles schon gesehen haben. Du siehst, ja, du siehst deine ganzen Kameraden, die du gerne um dich herum hast. Daraus sind Freundschaften entstanden, auch außerhalb der Feuerwehr. Ich habe so viele Freunde aus der Feuerwehr gefunden. Wenn ich heute Nacht um 3 Uhr nackig in Berlin am Hauptbahnhof stehe, ohne Geld, die würden sich ins Auto setzen und würden mich abholen. Ja, und das sind unbezahlbare Sachen, die mich einfach dort binden, die ich auch gerne mache. Und wo ich auch sagen muss, dass ich einfach sehr, sehr gerne auch für den Bürger der eigenen Stadt da bin. Ja, ich finde, dass das auch eine gewisse Pflicht ist, muss ich dir ehrlich sagen. Wenn man damit so eine Verbindung hat mit der Feuerwehr und sagen kann, ich gebe auch mal was zurück. Ja, ich sage nicht immer nur, ich will jetzt haben und mir geht es total schlecht. Nein. Komm doch mal her, schwätz doch mal mit uns, gerade bei neuen Leuten, die zu uns kommen, die sich das gerne mal anschauen würden. Das ist natürlich für Außenstehende immer ein bisschen schwierig. Die hören dann irgendwelche Gespräche von uns, weil wir uns schon Ewigkeiten kennen und so ein Gelaber, du weißt ja, wie es ist, ja. Aber wenn man mal so hinter die Fassade guckt, es hat ja jeder von uns sein eigenes Päckchen zu tragen, jeder von uns hat seine eigenen Probleme und hin und her, aber in der Feuerwehr, da kannst du halt auch einfach mal Mensch sein. Du kannst nicht immer nur eine Fassade vor dir haben und du kannst eigentlich mit allen, muss ich wirklich sagen, auch gerade mit unserer Wehrführung, da kannst du wirklich auch mal auf Deutsch gesagt die Hosen runterlassen, mal wirklich Klartext sprechen, auch wenn es dir schlecht geht. Da hat immer jeder ein offenes Ohr für dich und auch einen guten Rat. Und das ist sehr, sehr viel wert in der heutigen Zeit.
Ja, man merkt, dass der Michael nicht einmal gesagt hat, Drehleiter, tolles Feuerwehrhaus, coole Duschen und starkes Equipment, neue Rettungsschwere, Spreizer. Das sind die extrinsischen Werte, erzähle ich ja auch immer wieder. Die intrinsischen hast du gerade sehr schön benannt. Nämlich dieses wirklich alte Wort Kameradschaft, das an dieser Stelle noch so gut passt. Eine weitere Frage, lieber Michael. Wenn ich als Notfallsanitäter einem solchen Stress ausgesetzt war, wie wir jetzt gerade von der Berufsfeuerwehr erfahren haben und so, dann wechselst du in den Job als Stadtpolizist. Sag uns doch erstmal, was du da genau machst.
Also, ich hatte eigentlich mein Leben lang den Wunsch gehabt, seitdem ich bei der Feuerwehr bin, das muss ich dazu sagen, in dieses Milieu zu kommen und wollte zur Polizei. Leider hat man mir in frühen Jahren den Weg verbaut, indem ich krank geworden bin und einen Typ-1-Diabetes bekommen habe mit einer Insulinpumpe. Und somit bist du leider in Deutschland aus dem Polizeidienst und dem Berufsfeuerwehrdienst ausgeschlossen. Also es gibt keine Möglichkeit, dort tätig zu werden. Somit habe ich dann den anderen Weg damals eingeschlagen, bin Notfallsanitäter geworden. Und jetzt, letztes Jahr im September, hat sich die Möglichkeit ergeben, zur Stadtpolizei nach Offenbach zu wechseln. Das war quasi ein amtsinterner Wechsel vom Amt 37 BF ins Amt 32 zur Stadtpolizei. Die Stadtpolizei ist im Grunde genommen eine Abteilung des Ordnungsamtes und ist ganz grob gesprochen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf kommunaler Ebene zuständig. Es ist ja immer so ein bisschen belächelt, ja, Stadtpolizei, das sind ja nur Hippos und dann holen wir die richtige Polizei und hin und her. Das darf man nicht vermischen. Jeder hat seine Zuständigkeiten. Und man muss leider sagen, die Stadtpolizei hat da doch schon deutlich mehr Zuständigkeiten wie die Landespolizei. Der einzige Unterschied, den wir haben, Stadtpolizei, Landespolizei, die Stadtpolizei sind keine Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Das sind wir nicht. Das heißt, wenn wir eine Straftat wahrnehmen, sei es ein Ladendiebstahl, irgendeine Kleinigkeit etc. pp., wir nehmen genauso die Daten auf. Wir schreiben die Strafanzeige, verfügen sie dann aber zur Landespolizei ab, zur weiteren Bearbeitung, weil wir keinen direkten Kontakt mit der Staatsanwaltschaft haben. Das ist
Ah
der
ja.
einzige Unterschied. Ansonsten sind wir vom Bürgermeister ganz normal bestellt. Da gibt es ein mehrseitige gestellten Zettel, was
Ja.
da drin steht, was wir alles machen sollen und was wir dürfen. Und da ist von der Ingewahrsamnahme mobile Verkehrskontrollen, Anhaltekontrollen. Also du siehst uns quasi genauso durch die Stadt fahren wie die Landespolizei auch. Und ja, das ist
Ja.
quasi der Job, den ich da aktuell mache.
Es fällt ja auch auf, dass eure Fahrzeuge, früher Kommunalfahrzeuge in Gelb oder irgendwas, ja, inzwischen aussehen wie normale Landespolizeifahrzeuge. Das heißt, auch da erkennt man ja ein Annähern, aber ich vermute mal, ihr habt keine Waffen am Mann, an der Frau, oder?
In Offenbach haben wir sie. In Offenbach werden auch Schusswaffen dort getragen.
Von Stadtpolizei.
Ja, genau.
Ach
Also dort
du,
auch. Das
wusste ich
ist
nicht.
quasi identisch wie in Frankfurt auch. Und deswegen, also wir sind quasi normal angegliedert. Also unsere Bibel, sage ich mal, ist das sogenannte HSUG, das Hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Und
Ja.
das ist dieselbe Bibel wie auch die Landespolizei. Und wir tragen dieselben Waffen, ob es jetzt die Pistole ist, den Schlagstock, die Handfesseln oder das Pfeffer. Und die Fahrzeuge, du wirst lachen, sind die identischen wie von der Landespolizei. Die sind sogar
Ja.
zusammen beschafft. Nur es steht halt Stadtpolizei drauf und halt nicht Polizei.
Das ist
Genau.
heute auch eine Lektion über unsere Kolleginnen und Kollegen von der Stadtpolizei, denn ich wusste das mit den Waffen zum Beispiel nicht, aber eines wusste ich ganz genau. Ich habe im Odenwald in einer größeren Kommune mal einen Deeskalationsworkshop gemacht und da haben mich die Stadtoberen gebeten, doch auch Verwaltungsleute und vor allem die Stadtpolizei, waren da noch Polizisten dabei, mit dazu zu nehmen. Und das, was die Menschen, welchem Stress die ausgesetzt sind, das hat mich dann doch stark verwundert. Obwohl ich in meiner eigenen Verwaltung ja auch mit Stadtpolizei oder mit Ordnungspolizei hieße bei uns zu tun hatte. Also das fand ich schon enorm, weil im Prinzip trefft ihr ja nur Entscheidungen, die den Bürger, die Bürgerin einschränken. Das heißt, es gibt immer Ärger, ist es so?
Absolut. In der Regel schon. Du hast wirklich aus banalen Situationen entstehen dort handfeste Streitigkeiten, auch gegen einen selber. Da muss ich ehrlich sagen, in den Monaten, wo ich jetzt dort bin, was man da alles so erlebt hat, Da hat man wirklich gedacht, in 15 Jahren Rettungsdienst hast du viel gesehen, aber das ist nochmal eine Schippe schärfer. Das muss man schon sagen. Aber wie du schon richtig sagst, du hast natürlich, ich sag mal, ja, von einer, ich sag mal, 80% der Maßnahmen sind so, dass sie erstmal einschränkend sind, ja. Aber du bist natürlich auch gerade aufgrund der Veranstaltungsbehörde, was ja in unsere Zuständigkeit fällt, machst du natürlich für viele Leute auch vieles möglich. Sei es zum Beispiel die Begleitung von einem Verdi-Umzug. Wenn die Verdi durch die Stadt marschiert, das war 2 Tage, nachdem ein Auto in die Verdi-Kundgebung in München gefahren ist, mussten wir den Demozug absperren, quer durch die Stadt Offenbach. Und das war schon sehr herausfordernd. Und wenn dann über 4000 Menschen wirklich dir applaudieren und sagen, hey, pass mal auf, weil ihr hier seid, durften wir das tun. Ja, dann ist es schon eine ziemlich coole Sache, das muss man schon sagen. Also es gibt auch viele schöne Seiten, muss man sagen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass du mein Bild von Stadtpolizei doch etwas verändert hast. Einiges davon war mir nicht klar. Was mir aber klar ist, dass diese Menschen, die in Uniform, egal ob das jetzt Polizei oder Stadtpolizei ist, ob es Sanitäter oder Feuerwehr ist, dass die, sagen wir mal, am Respekt in gewissen Teilen der Bevölkerung verloren haben. Ich war ja bei uns in Friedrichsdorf und wir haben beide haben uns ja danach den Vortrag unterhalten. Was hast du dir gemerkt? Was war dabei, wo du gesagt hast, das stimmt, das habe ich auch?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin sehr offen an diesen Termin gegangen, weil ich auch ein bisschen Befürchtungen hatte. Ich hatte Befürchtungen, dass du aufgrund eines Einsatzes, der mir in Offenbach passiert ist, vielleicht wieder Wunden aufreißen könntest. Du hast jetzt, nach diesem Vortrag war ich sehr positiv überrascht, dass du gerade mir auch gewisse Handwerkszeuge auch an die Hand gegeben hast und auch einfach mal, um das grob zu umschließen, zu sagen, hey, pass auf, bevor du vielleicht urteilst, steh mal in meinen Schuhen, schau mal durch meine Brille, schau vielleicht mal von der anderen Seite drauf, ja, und seid offen zueinander, und vielleicht auch ein bisschen ja, merken den Leuten gegenüber, achte mal ein bisschen darauf, wenn jemand auf einmal immer da ist und dann auf einmal sehr, sehr wenig kommt oder überhaupt nicht mehr kommt. Das können alles Anzeichen sein, warum irgendwas nicht stimmt. Und das wieder in Erinnerung zu rufen, so ein bisschen die Augen offen zu halten, also das hat mir schon sehr geholfen, muss ich schon wirklich sagen.
Ja, freut mich total. Das ist auch genau das, was ich erreichen möchte anhand eigener Beispiele, aber auch anhand von ein paar Grundwerkzeuge, die ich als Therapeut gelernt habe, die zur Grundausstattung von Psychologie gehören, dass man mit denen den eh schon schweren Dienst, sagen wir mal, ein bisschen besser im Griff behält und dass da eben keine psychosomatischen oder psychischen Krankheiten entstehen. Wobei wir natürlich auch beide genau wissen, und ich glaube, die uns zuhören auch, dass dieser Job unglaublich erfüllend sein kann, denn einen Mensch zu retten, ist für mich somit das Höchste, was geht. Du hast aber irgendwas von einem verstorbenen Kind erzählt.
Richtig,
War
ganz
das?
genau. Das war ein Einsatz gewesen, da hatte ich NEF-Dienst gehabt auf dem NEF 2 in Offenbach und das war der 1.9.23. Die Alarmierung war circa 3:20 Uhr am Morgen gewesen. Normalerweise hast du auf deinem Melder ja zumindest mal ein Einsatzstichwort stehen, aber es stand nur RTW NEF drauf und dann bin ich zum Auto dort gewackelt mit dem Doktor. Und die Erstmeldung, das weiß ich noch, als wäre das gestern gewesen, auf dem Monitor war gewesen, Kind aus 4. Obergeschoss geworfen. Und da muss ich ehrlich sagen, sind mir kurz die Knie auch so ein bisschen weich geworden. Meine zweite Tochter war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt gewesen. Meine Große war 9. Und auf jeden Fall kam dann auch direkt über Funk, als ich die 3 gedrückt habe, dass da wohl schon mehrere Anrufer sind. Und das ist ja immer gerade für Feuerwehrleute auch so ein Zeichen. Mehrere Anrufe, das klingt wirklich danach, dass da irgendwas los ist. Auf jeden Fall sind wir dann losgerollt aus dem Sana-Klinikum, dort ist der Standort vom NEF, und habe dann natürlich auch entsprechend Gas gegeben. Hab da auf Deutsch gesagt, die Kuh mal richtig fliegen lassen, war dann auch für die Strecke nach 1 Minute 10 vor Ort gewesen. Und es hat sich dann auch so herausgestellt, dass das Kind aus dem vierten Stock gefallen ist. Das war ein fünfjähriger Junge in der Fußgängerzone in Offenbach. Du kannst dir vorstellen, ein riesentobender Mob an Menschen außenrum, die am Schreien waren etc. Auf jeden Fall, wir haben das Kind dann auch eingeladen, sofort in den RTW und sind quasi ohne groß zu überlegen direkt mit einer Schockraumanmeldung ins Sana-Klinikum gefahren. Und aufgrund der Schwere der Verletzungen hat der Kind, also hat es das Kind quasi leider nicht geschafft. Und das war für mich dann schon, muss ich dir ehrlich sagen, so ein Moment, wo ich gedacht habe, irgendwas passiert hier gerade mit dir. Also ich hatte in den 15 Jahren vorher viele Einsätze gehabt, die sehr belastend waren, sei es Suizide oder sonst Sachen, die man sich, also ne, die sich eigentlich kein Mensch vorstellen kann. Aber das war eine Nummer, das hat mich so eiskalt getroffen, wo ich dann wirklich ein Problem damit auch hatte, muss ich ganz offen sagen. Ich habe dann auch das NEF in die Fahrzeughalle zurückgefahren, habe den Chef angerufen, das war gegen 4 Uhr, und habe gesagt, mach mit dem Auto, was du willst, ich gehe jetzt nach Hause zu meinen Kindern. Und dann bin ich auch nach Hause gefahren. Und meine Ehefrau stand auch gerade am Wickeltisch, wo ich nach Hause kam, um kurz nach 4, und hat unsere kleine Tochter gerade gewickelt, und ich fing, als ich sie gesehen habe, fürchterlich an zu weinen. Und das war, sie hat sofort gemerkt, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Und ja, so habe ich mich dann über den Tag so geschlängelt, sage ich mal. Ich konnte nicht wirklich schlafen etc. Habe dann auch das Angebot der Hilfe angenommen von dem von der Nachsorge für Einsatzkräfte der Malteser. Dort nochmal ein ganz großes Dank. Hatte am selbigen Tag abends noch ein Gespräch auf der Feuerwache mit denen gehabt und hatte auch am selben Tag noch ein Vier-Augen-Gespräch mit meinem Wehrführer, der sich sofort Zeit genommen hat, dem ich die Situation auch nochmal komplett geschildert habe. Und ja, das war quasi das, was mir am meisten so, sage ich mal, den Boden unter den Füßen weggezogen hat im Einsatzdienst.
Ja, das berührt ja beim Zuhören, das ist ja völlig klar. Kinder waren auch für mich, ich habe das nie in der Schärfe erlebt, aber schon auch ähnlich. Das war für mich auch der Punkt, außer jetzt meinen eigenen beiden Kameraden, wo ich am längsten mit zu kauen hatte. Gab es weitere Einsätze, wo du sagen kannst, die waren mental schwierig für dich, egal ob Feuerwehr oder Rettungsdienst.
Prinzipiell ja. Also ich hatte, wir hatten auch noch das war auch in Offenbach. Also ich war da so wirklich eine schwarze Wolke, habe da so alles Schlimme, was es da so angefallen ist, war irgendwie immer in meiner Schicht. Wir hatten eine junge Frau, die an einer Depression litt im Wochenbett, kurz nach der Entbindung des Kindes. Die ist mit ihrem Säugling vom Dach gesprungen in suizidaler Absicht und waren dann auch beide verstorben. Und ein paar Stunden später sind wir an dieselbe Einsatzstelle, es war an der Hafeninsel, rückseitig der Main, ist dann der Ehemann suizidal in den Main gesprungen. Ja, das sind so Sachen, wo du dann am nächsten Morgen nach Hause fährst und dich fragst, ey, was ist da schiefgegangen? Welches Instrument hat in diesem Moment versagt? Also waren es Ärzte, war es derjenige selber, waren es Freunde oder vielleicht hat auch ein Baustein gefehlt, ja, was wir ja immer sagen, dass der Rückhalt, dieses familiäre Umfeld, Freundschaften, Offenheit, Kommunikation, dass das gerade wenn man in solchen Berufen arbeitet oder auch im Ehrenamt sowas tut. Wir können immer in so Situationen kommen, hier, dass es sehr, sehr schwierige und schlimme Einsätze gibt. In der nächsten Viertelstunde kann es hier auch klingeln und ich muss los und wir fahren zu irgendeinem Bus, der auseinandergeflogen ist auf der A5 mit mehreren Toten. Ja. Nichtsdestotrotz ist meine absolute Überzeugung, dass mehr in der Aufklärung getan werden muss. Und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Kameradin, Kameraden, das war nicht mit Michael abgesprochen, dass er das sagt. Aber es ist der Punkt, dass du gerade die Frage gestellt hast, was für ein Rädchen hat da versagt? Die Erziehung, also die Eltern, das eigene Leben, das Fortkommen, die Wohnsituation, die Überforderung, jetzt ein Kind zu haben und so weiter. Und dann der Vater, meine Familie hat sich ausgelöscht, ich will auch nicht mehr. Da kannst du 100.000 Gedanken zu haben. Du wirst es A nie erfahren und B belaste dich bitte mit sowas nicht, weil es gibt 1.000 Gründe dagegen. Es mag aber auch ein paar Gründe dafür geben, dass das passiert ist und wir werden es nie beurteilen können. Und deswegen ist das darüber philosophieren, wie etwas zustande kommt in unserem Metier, eigentlich eher nicht so förderlich. Ja? Nur als kleinen Hinweis oder Tipp auch an die Community. Resilienz ist nämlich kein Muskel, aber trotzdem ist der trainierbar. Also nicht der Muskel, sondern die Resilienz. Ja, ist trainierbar und deswegen muss man das auch über einen längeren Zeitraum und vorher machen. Das ist ja das, was ich seit 10 Jahren predige, Land auf, Land ab. Leute, macht da was. Wie machst du das?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt, seitdem du bei uns warst, muss man ehrlich sagen. Ich kann für meinen beruflichen Werdegang sprechen, in der Notfallsanitäterausbildung ist dieses Thema kein Bestandteil. Was ich persönlich für einfach nur, also inakzeptabel, ja, muss man einfach so sagen. Ich persönlich für mich, ich gucke ganz klar, dass es zu Hause läuft. Es muss zu Hause laufen. Wenn du in deinen sicheren Hafen zu Hause kommst, du musst auch ein Ventil haben, mit dem du darüber sprechen kannst. Sei es deine Frau, sei es dein Bruder, deine Mutter, dein Vater, wenn du sie noch hast, etc. pp. Und du musst wirklich auch merken, wenn du im Kleinen, also für dich selber, wenn du merkst, dass du da irgendwie ein Problem damit kriegst, löse das Problem, wenn es noch klein ist, bevor es ein großes gibt. Und das ist mein Motto, mit dem ich eigentlich bislang ganz gut gefahren bin.
Das ist sehr schön formuliert. Ich muss an einer Stelle wiederum ergänzen, lieber Michael. Jetzt hast du eine tolle Familie, das dritte Kind, ja. Das funktioniert. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind Single oder haben keine Familie, auch keine Eltern mehr. Aber es gibt genug Angebote, was die PSNV, die KIT-Teams, die PSU, heißt ja überall ein bisschen anders, betrifft, also die Nachsorge. Das wird auch viel zu wenig genutzt. Das sollte auch in den Feuerwehren oder in den Rettungsdiensten etabliert werden. Aber genauso wichtig, auch wenn es meine Firma ist, sehe ich die primärpräventive Versorgung, nämlich sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Dann passiert genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Man kommt ins Überlegen und weiß im Bedarfsfall besser zu reagieren. Was planst du für deine Zukunft? Außer dass du jetzt eine große Familie hast und viel zu tun hast, was planst du auch im Blaulichtmilieu? Was ist die nächste Zeit bei dir?
Ja, das ist ein ziemlich interessantes Thema. Ich habe jetzt bis zum 30. Juni noch Urlaub und ab dem 1.7. fange ich eine neue Stelle als Stadtpolizist hier in Friedrichsdorf an.
Ah, das hast du mir damals gar nicht erzählt.
Ja,
Ja, das ist
das
ja
hat sich
toll,
jetzt
da
auch
bist
erst
du zu
kurzfristig ergeben.
Hause,
Absolut, genau. Ich bleibe hier bei mir im Ort
ne?
und habe quasi auch, sage ich mal, diese extreme Schichtarbeit nicht mehr. Hier gibt es nur Früh- und Spätdienste. Und ich bin nah bei meiner Familie, ich bin nah an meinem Heimatort, mit dem ich sehr verbunden bin. Ich bin nah an meiner Feuerwehr. Also was will man noch? Ja, man ist
Ja.
einfach glücklich.
Ich wollte gerade sagen, dann kannst du auch tagsüber Einsätze fahren.
So
Das
sieht's
ist
aus.
jetzt neu an der Nummer, ich meine bei der Feuerwehr. Ja,
Genau.
ich glaube auch, dass du bei der Stadtpolizei, lieber Michael, ich habe dich jetzt kennengelernt, all deine Kompetenzen auch den Bürgerinnen und Bürgerinnen gegenüber einbringen kannst, wo da wäre Notfallsani, Feuerwehrmann und empathischer Mensch, denn so habe ich dich kennengelernt. Was wünschst du den Einsatzkräften, der Blaulichtfamilie? Was willst du denen noch mit auf den Weg geben, bevor wir diesen Podcast abschließen?
Ich würde mir wünschen für sämtliche Einsatzkräfte da draußen, dass ihr immer gesund wieder nach Hause kommt von euren Einsätzen. Das ist das A und O. Zu Hause warten immer wichtige Menschen, die sehr traurig wären, wenn ihr das nicht, wenn ihr es nicht mehr nach Hause schafft. Und wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, dann sprecht es aus. Sei es bei eurem Vorgesetzten, sei es bei der Familie oder sonst irgendwas. Es gibt Einsätze, die sehr belastend sein können. Es gibt Situationen, die sehr belastend sein können. Und nichts ist schlimmer, als das in sich reinzufressen und und das Problem immer größer werden zu lassen.
Und das in immer mehr sich verändernden gesamtgesellschaftlichen Kontext, weil das müssen wir auch zugeben, dass der Stress innerhalb unserer kompletten Gemeinschaft vor der Pandemie ziemlich hart, während der Pandemie knallhart und danach jetzt wieder ziemlich hart, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat. Und das natürlich auch dazu beiträgt, dass Uniformträger und Trägerinnen mehr Gas geben und mehr Belastungen ausgesetzt sind. Es ist einfach so.
Absolut.
Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Michael Wator aus Friedrichsdorf, mal Notfallsanitäter gewesen, jetzt Stadtpolizist in Darmstadt war es, gell? Nee, in Offenbach,
Offenbach.
Entschuldigung, Entschuldigung. Und in
Genau.
Zukunft auf den Straßen Friedrichsdorfs in Polizeiuniform zu sehen ist. Ich danke dir ganz herzlich und
Sehr
ich wünsche
gerne.
dir und auch deiner Familie natürlich alles Gute und passt auf euch auf und natürlich, wie du gesagt hast, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause.
Ja, das war Michael Wator. Es ist ja so, dass man Menschen einfach zufällig kennenlernt, wie ich den Michael bei einem Vortrag. Und er hatte enorm was zu sagen. Ich war gerade heute am 11.06. in der Feuerwache Bad Homburg. Da sind gleich mehrere interessante Sachen passiert. Dazu werde ich an anderer Stelle nochmal erzählen. Und auch da habe ich wieder zwei interessante Menschen kennengelernt, die mit Sicherheit was zu sagen haben. Der Michael hat zum Thema Resilienz wenig gesagt, aber er hat ganz viel ausgestrahlt. Und ich glaube, das ist das, was einen Menschen wirklich als resilient erscheinen lässt, wenn er sie das Gefühl vermittelt, die Situation im Griff zu haben. Und zwar nicht nur von der Ratio her, sondern auch von der Wirkung her, von seiner Emotion her, von seiner mentalen Fitness her. Michael, diese Eigenschaft hast du. Bin froh, dich kennengelernt zu haben. Danke für den Podcast und euch anderen alle eine schöne Zeit. Heute am Mittwoch ist sehr schönes Wetter. Ich hoffe, das bleibt so und das Wochenende wird auch mal so. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Hermann. Servus, hallo und gute.